UniBZ Insight, der Wissenschaftspodcast der Freien Universität Bozen. Willkommen zur dritten Folge zu unserem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit, sagt Susanne Pitro. In den letzten beiden Folgen haben wir uns diesem zentralen Thema unserer Zeit von seiner wirtschaftlichen bzw. umweltökonomischen Seite genähert. Heute dagegen konzentrieren wir uns definitiv auf die Ökologie. Denn zu Gast habe ich hier bei mir eine Botanikerin und Expertin für Vegetationskunde unserer Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften. Schön, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen, Professorin Camilla Wellstein.
Schönen guten Tag zusammen. Freut mich sehr, dass wir uns heute zu dem Thema ökologische Nachhaltigkeit unterhalten können.
Camilla Wellstein kommt ursprünglich aus dem deutschen Schwarzwald. Sie hat an den Universitäten Freiburg, Gießen und Regensburg Biologie studiert sowie ihr Doktorat und ihre Habilitation gemacht. Nach einer Postdoc-Stelle an der Universität Bayreuth kam sie 2013 an die Freie Universität Bozen, wo sie mittlerweile als Professorin zweiter Ebene den Forschungsbereich Analyse und Management von Gebirgsökosystemen leitet. Außerdem ist sie Mitglied des Führungsgremiums unseres Kompetenzzentrums für ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Frau Professorin Wellstein, wir werden heute vor allem über die vielen spannenden Themen sprechen, zu denen Sie forschen. Eingangs möchte ich aber doch noch ganz kurz auf den roten Faden der aktuellen Staffel von UniBZ Insight eingehen, das Thema Nachhaltigkeit. Wann haben Sie begonnen, sich mit diesem Prinzip auseinanderzusetzen und wie lautet Ihre Definition von Nachhaltigkeit?
Ja, das ist eine wichtige Frage der Definition. Also wie der Name schon sagt, Nachhaltigkeit ist etwas, was langfristig hält, was hebt, auf gut Deutsch gesagt. Und der englische Begriff Sustainability, der beinhaltet auch das lateinische Ursprungswort sustinere, was bedeutet tragen, aushalten, ertragen. Und es geht dabei von der Ursprungsidee um die Tatsache, dass natürliche Ressourcen langfristig erhalten bleiben und genutzt werden können. Also um eine möglichst gute Nutzung, so dass sie auch für zukünftige Generationen dann zur Verfügung steht, die Natur und all die natürlichen Ressourcen.
Und wie ist Ihnen das aufgegangen oder so, was das eigentlich bedeutet in all seinen Zusammenhängen, in seiner Bedeutung? War das während dem Studium, war das ein Thema, das Sie schon, keine Ahnung, was als Jugendliche angezogen hat?
Also von wissenschaftlicher Seite her habe ich im Studium davon erfahren im Bereich der Forstwissenschaften, wo es darum geht, die Waldressourcen nachhaltig zu nutzen, und der Begriff wurde auch geprägt von Hans-Karl von Karlowitz, Forstwissenschaftler, dem es eben genau darum ging, den Wald so zu nutzen, dass er auch für zukünftige Generationen zur Verfügung stehen kann und natürlich als Ökosystem selbst auch weiterhin existieren kann. Und außerdem war die Idee der Nachhaltigkeit an sich noch viel älter, weil menschliche Gemeinschaften immer Sorge drum trugen, dass ihr Lebensraum sie auch in Zukunft tragen könnte. Also wenn wir auch an Ureinwohner denken, denen es eben wichtig war, dass sie längerfristig in ihrem Lebensraum existieren können. Und diese Gemeinschaften haben auch die Nutzung der natürlichen Ressourcen geregelt bzw. begrenzt.
Nun begegnet uns der Begriff in vielen Kontexten, die wenig mit Ihrer Definition zu tun haben. So gut wie alles, kommt mir oft vor, wird mittlerweile als nachhaltig vermarktet. Auch im Namen des Kompetenzzentrums übrigens, dem Sie mit vorstehen, steht die ökonomische Nachhaltigkeit an erster Stelle. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Also riskieren wir, dieses ökologische Konzept der Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren?
Also das würde ich nicht so sehen. Und es liegt ja jeweils an uns selber, an jedem Einzelnen, natürlich auch an den Institutionen, an der menschlichen Gesellschaft, wo wir Bedeutung beimessen wollen. Und wir sind sicher am besten beraten, in allen Bereichen die entsprechende Bedeutung zukommen zu lassen, uns Gedanken zu machen, das weiterzuentwickeln. Und es ist interessant, beispielsweise schon allein die Begriffe Ökonomie und Ökologie sind von der Etymologie, sind die sich so ähnlich, weil Oikos, griechisch Haus, das steckt in beiden. Also im einen Fall von der Ökonomie geht es uns um den Haushalt der Menschen, um das Wirtschaften, dass das langfristig funktioniert. Und im Falle der Ökologie ist Oikos der Naturhaushalt, Da geht es dann um den Zusammenhang in der Natur von allen Lebewesen und der unbelebten Natur. Was sind dort die Zusammenhänge? Wie funktioniert das? Also im Grunde sehr ähnlich. Das eine fokussiert auf unsere Gesellschaft, eben mit Betonung des wirtschaftlichen Aspekts, dann noch die soziale Nachhaltigkeit, die die Menschen und ihre sozialen Zusammenhänge in den Mittelpunkt stellt, und eben die ökologische, die dann auf die Natur und natürlich auch die Ressourcen schaut, von denen wir ja ganz direkt und für immer abhängen.
Bevor wir jetzt auf einzelne Forschungsprojekte eingehen, wäre es vielleicht gut für unsere Hörerinnen und Hörer, Ihren Forschungsbereich kurz generell abzustecken. Also Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie die Stelle, für die Sie sich damals an der Freien Universität Bozen beworben haben, dass diese Stelle all das abdeckte, was Sie interessiert und Sie sich deshalb beworben haben. Was also ist das, worum geht es in Ihrer Forschung, jetzt einmal ganz auf den Punkt gebracht?
Ja, es ist in der Tat wirklich großartig. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Bozen in Südtirol sein darf und an der Universität Bozen forschen, zusammen mit dem Kompetenzzentrum, zusammen mit der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften. Und inhaltlich interessiert mich, wie Pflanzen und Ökosysteme funktionieren, wie ist die Biodiversität in der Landschaft verteilt, wie ist die Dynamik, wie ändern sich die Systeme in Zukunft, gerade unter Landnutzungswandel, unter Klimawandel, wie passen sich die Pflanzen an, also Baumarten oder Pflanzenarten des Grünlandes, und was können wir tun hinsichtlich Management, funktioniert der Naturschutz, was können wir in Zukunft besser machen, wie gehen wir mit den Störungsereignissen um, die doch gehäuft auftreten dann in Zukunft, und das sind eben alles wichtige Fragen, wo wir uns überlegen müssen, was die naturräumlichen Grundlagen sind in Südtirol, wie wir damit umgehen und wie wir in Zukunft da weitermachen.
Also hochaktuelle Themen, denke ich mir, und auch das Forschungsgebiet selber, also Südtirol, ist das besonders interessant jetzt gerade in Ihrem Bereich, diese alpine Bergumwelt?
Ja, absolut. Also wir haben hier das große Glück, dass wir eine wirklich sehr große Vielfalt haben in der Landschaft. Wir sprechen da von den Gradienten, also von den Abstufungen, von der submediterranen Stufe hier unten in Bozen bis hoch in die alpine Stufe zu den Gletschern. Dann verschiedene Niederschlagsmengen, beispielsweise im Finchgau, das inneralpine Trockental, unter 500 mm pro Jahr. Da sind wir schon fast bei Halbwüstenklima, und im alpinen Raum dann eben viel höhere Niederschläge. Die ganze Vielfalt der Organismen, Pflanzenarten, Tierarten, die auch gerade durch diese vielen Nischen möglich ist. Die verschiedenen Florenregionen, die sich hier überschneiden, mediterrane, alpine und auch Arten, die aus dem Osten, aus den sibirischen Steppen hier eingewandert sind vor langer Zeit, die wir im Finchgau auch wiederfinden. All das kombiniert sich hier zu dieser naturräumlichen, unglaublichen Vielfalt. Zusätzlich ist natürlich noch die kulturelle Vielfalt interessant, die sich ja auch auf die Landschaft ausgewirkt hat.
Also diese unterschiedlichen Habitate, die Sie gerade beschrieben haben, werden, wenn ich es richtig verstanden, im Moment auch in einem großen Monitoring-Projekt genauer betrachtet. Wollen Sie darauf kurz eingehen?
Ja, gerne. Also da geht es darum, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Natur zu schauen, für die ökologisch wertvollen Lebensräume in Südtirol, wo kommen diese vor, in welchem Zustand sind sie, haben sie sich verschlechtert, haben sie sich verbessert, wo sind sie besonders schützenswert, um dann auch zu schauen, wie werden die sich dynamisch verändern in Zukunft, was können wir aufrechterhalten, was nicht. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Schnittthema mit der Nachhaltigkeit, denn nur was wir dann auch längerfristig aufrechterhalten können, hat eine Chance, in Zukunft zu existieren. Einerseits sind es die natürlichen Ökosysteme selber. Wir sprechen da von den primären Systemen, die von Natur aus so sind. Andererseits haben wir die sogenannten halbnatürlichen Ökosysteme, die vom Menschen geschaffen worden sind, beispielsweise die artenreichen Bergwiesen, die aber direkt von der menschlichen Nutzung, insbesondere von der traditionellen Nutzung, abhängen. Und da verschneidet sich das natürlich mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit, sodass wir eben gemeinsam schauen müssen, wie es da in Zukunft weitergeht.
Also das heißt, letztendlich geht es in Ihrer Forschung darum, wenn wir jetzt über Klimawandel und Transformation sprechen, geht es ja ganz oft immer um die Einwirkung menschlichen Handelns, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, meistens in negativer Weise. Wie sehen Sie das? Also wenn man wie Sie in diesem Bereich forscht, ist das Wirken und das der Einfluss des Menschen auf die Natur immer negativ? Also sind wir immer der Bösewicht sozusagen, wenn es um Zerstörung und Störung des ökologischen Gleichgewichts geht? Oder hat der Mensch auch eine bewahrende Rolle in diesen ganzen Prozessen?
Ja, das ist eine interessante Frage und das ist eigentlich eine philosophische Frage, ob man den Mensch eben als Teil der Natur betrachtet oder nicht, weil wir haben uns ja auch evolutioniert und so gesehen ist auch alles ein großes Naturexperiment, auch alles, was der Mensch tut, ob das jetzt als gut zu beurteilen ist oder als schlecht. Und da ist es vielleicht nur wichtig, dass man das einfach in der Definition unterscheidet, dass man weiß, wovon man spricht. Beispielsweise von den primären Systemen, die nur natürlich sind, die letzten Urwaldreste Europas im Białowieża, zum Beispiel in Polen. Und dort können wir dann schauen, wie so ein System wirklich natürlicherweise funktioniert. Wie alt werden die Baumarten, zum Beispiel 600 Jahre alte Eichen, was wir hier im größten Teil von Europa gar nicht mehr sehen können, weil die beispielsweise vorher genutzt worden sind. Also das kommt immer darauf an, worum es geht.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel oder jetzt könnten wir mal auf ein Forschungsprojekt eingehen, das hier in Südtirol ist? Also ich weiß nicht, ich glaube zum Beispiel die Weidehaltung. Da ist ja ein menschliches Einwirken oder der Mensch hält Vieh, beweidet damit Flächen.
Genau, also und da haben wir eben in Südtirol, und das ist auch besonders interessant, diese wichtige Rolle der traditionellen Landnutzung, wo es eher geschlossene Kreisläufe waren. Das heißt, die Tiere sind vor Ort entstanden, haben vor Ort gelebt, gefressen, ihre Nährstoffe wieder zurückgegeben und so weiter. Deswegen sprechen wir da eher von geschlossenen Kreisläufen. Wenn wir natürlich jetzt das Ganze intensivieren und mehr Nährstoffe reinbringen, dann landen die im Endeffekt auch in unseren Ökosystemen, wenn wir sie dort wieder ausbringen.
Also sprich Kraftfutter jetzt zum Beispiel.
Genau, in die oder genau. Solche, ja. Und damit verändern wir ab irgendeinem Punkt das Ökosystem eben dauerhaft. Und das ist auch eine der interessanten Forschungsfragen. Wo ist dieser Tipping Point oder Turning Point? Wo ist der Kipppunkt der Systeme? Wo zum Beispiel aus einem artenreichen Ökosystem, das auch jetzt für die Tiere ernährungsphysiologisch auch besonders wertvoll ist, dann ein artenarmes System, das auch von Ernährungswerten her schlechter ist, dann entsteht, wo der Boden aufgefüllt ist mit Nährstoffen, die dort natürlicherweise nicht vorkommen würden, obwohl es ein Riesenaufwand wäre, das zu renaturieren, da müsste man den ganzen Oberboden wieder abtragen und so weiter. Also das kann man im großen Stil, ist das sicher nicht umsetzbar. Und da wäre eben gut zu schauen, wo können wir in welchem Maß die Weidehaltung in Zukunft weiterbringen, weil das andere Extrem ist dann natürlich die Auflassung, dass eben nichts mehr gemacht wird, weil es sozial und wirtschaftlich gesehen eben nicht mehr nachhaltig ist. Und wo macht es Sinn, das weiterzumachen? Welche Förderschemata haben wir? Funktionieren die gut? Und jetzt auch an dem Beispiel sieht man, dass die Nachhaltigkeit vor allem eben auch ein interdisziplinäres Thema ist. Also es ist wirklich wichtig, dass wir da zusammen überlegen und zusammenarbeiten, um, wie der Begriff Nachhaltigkeit es so möchte, das eben auch langfristig dann durchziehen zu können.
Und das war jetzt ein konkretes Forschungsprojekt oder können Sie da auch was dazu sagen, zu dem Zustand zum Beispiel von Weiden in Südtirol oder wie nah wir am Tipping Point sind, wo Sie besprochen haben, oder?
Das wäre genau jetzt ein neues Forschungsprojekt, das vor kurzem genehmigt worden ist im Forschungswettbewerb Research Call von Südtirol. Das heißt Biopass, also die Pastures, die Weidesysteme Südtirols, die wir zusammen mit den Kollegen an der Fakultät, Matthias Galli für die Tierhaltung und Luigi Maria Boruso für die Bodenökologie und ich eben für die Vegetation, was wir zusammen untersuchen, auch noch molekular dann schauen, wie ändert sich die Artendiversität, ab welchem Punkt, wie ist der Futterwert, wie ist das Verhalten der Tiere und wo kommt das Ganze zusammen praktisch in eine gute Weidenutzung, gut gemanagt und ab wann ist der Punkt, wo das Ganze in allen Bereichen sich verschlechtert.
Das heißt, Sie können dann in, ich weiß nicht, wie lange geht das Projekt?
Ja, so in 2-3 Jahren würde ich
mal sagen.
In 2-3
Jahren können Sie dann auch Landwirten oder können Sie ihnen dann auch konkrete Ergebnisse mitgeben, also auch um ihr Handeln besser zu gestalten?
Genau, das wäre unser Ziel, dass wir da zu Empfehlungen kommen und dann müssen wir natürlich schauen, was davon ist umsetzbar und was nicht und das wird dann eben entscheiden, was in Zukunft getan wird. Also es kann nicht nur bei der Forschung bleiben, sondern wir müssen auch schauen, was ist umsetzbar.
Okay, aber es ist immer wieder, also ist das schon extrem wichtig, auch in Ihrer Forschung, also wir haben ja Grundlagenforschung und wir haben angewandte Forschung und dann gibt es wahrscheinlich diesen Bereich, einen großen Bereich dazwischen oder der sich so dazwischen bewegt. Wo würden Sie sich ansiedeln mit Ihrer Forschung?
Also mich interessieren im Prinzip alle Bereiche, sowohl die Grundlagenforschung, beispielsweise wie reagieren Baumarten zellulär mit ihren funktionellen Eigenschaften auf den Klimawandel, auf Dürre, wo ist da ihre Grenze, oder die genetisch gesehen die Diversität von seltenen Arten, wie haben die sich über die Eiszeiten entwickelt, bis eben hin zur angewandten Forschung, wie können wir Weidesysteme in Zukunft managen oder wie können wir nach Weiher, nach Borkenkäfer beispielsweise die Waldökosysteme wieder stabilisieren. Und da ist Südtirol einfach extrem interessant, weil es in alle Richtungen Möglichkeiten bietet. Und dann natürlich auch Sinn macht, wenn wir es hoffentlich schaffen, von Seiten der Universität etwas Sinnvolles beizutragen.
Eben einer dieser Bereiche, den Sie gerade genannt haben, ist ja die Störungsökologie, heißt das, glaube ich, oder?
Ja.
Was ist da? Also da gibt's, was untersuchen Sie da? Und könnten Sie das anhand eines konkreten Projekts einmal erklären?
Also da geht es darum, wie sich Störungsereignisse, also eben Extremereignisse, auswirken. Meteorologische wie beispielsweise Weiher und biologische wie beispielsweise der Borkenkäfer, was da alles die Wälder getroffen hat, wo eben einerseits besonders wichtig ist, und das ist wirklich auch eigentlich die Grundform des Nachhaltigkeitsprinzips in der Natur selber, nämlich die Naturverjüngung, dass die Natur von selber funktioniert, dass sich die Organismen wieder selbst verjüngen, die Systeme wieder umbauen, neu bauen, und bei Änderung der Umweltbedingungen, also beispielsweise bei Klimawandel, dann nach und nach eben auch umstellen, dann kommen neue Arten rein. Und hier möchte ich betonen, wie wichtig diese Diversität auf der Landschaftsebene ist. Denn nur wenn, also wir haben so viele verschiedene Nischen, das ist das große Glück für Südtirol mit vielen verschiedenen Arten. Und wenn sich die Umwelt ändert, dann sind Arten, die mit den neuen Bedingungen klarkommen, vielleicht schon da, vielleicht sogar in nächster Nähe. Und können dann das Ökosystem übernehmen und beispielsweise genauso einen Wald aufbauen, dann eben mit anderen Baumarten, beispielsweise einen Wechsel von Buchen zu Eichenwäldern oder von Fichten zu Lärchenwäldern. Und wichtig ist eben nur, dass die Arten da sind und auch in der Nähe sind, sonst würde das Ganze sehr lange dauern. Und da sind wir gefordert, eben zu garantieren möglichst, dass diese Vielfalt, die Landschaftsvielfalt und die Artenvielfalt in Zukunft auch erhalten bleiben kann.
Wenn wir das jetzt bei Weiher durchspielen, also da zum Beispiel, also hat es irgendwie jetzt diesen ganzen Baumbestand wegrasiert innerhalb kurzer Zeit, oder das war die Störung? Und was passiert dann, wenn Sie sagen, neue Pflanzen, die sich anpassen, oder können wir das anhand von dem durchspielen?
Ja, also da, wenn die Ökosysteme selber werden sich dann erneuern, die werden sich wieder verjüngen. Da, wo die Keimlinge da sind, da müssen Samenbäume da sein. Dann kommen die Samen, die Keimen, dann haben wir die Keimlinge. Dann müssen die es aber schaffen zu überleben. Und da ist noch ein großer Punkt, eben der Wildbestand in Südtirol, der sehr hoch ist, auch höher als jetzt natürlich. Denn durch die ganze Kulturlandschaft haben wir natürlich viel mehr Rehe beispielsweise, die dann die Keimlinge fressen können, beispielsweise die Tannen, die beliebt sind, und die somit wirklich eingreifen und die Prozesse der Ökosysteme steuern. Und da wollen wir eben schauen, was verjüngt sich dann und baut den Wald der Zukunft auf. Und wie gesagt, das muss eben da sein und muss es schaffen, sich zu verjüngen, um dann auch die zukünftigen Waldgesellschaften garantieren zu können.
Und dann ist auch die Frage, inwiefern müssen wir als Menschen eingreifen, inwiefern lassen wir das, also macht das die Natur sozusagen selber, also da dieses Gleichgewicht auch zu finden.
Ganz genau. Das ist eine sehr spannende, sehr wichtige Frage. Und da ist natürlich auch die Forstbehörde damit befasst. Und wichtigerweise schauen die Kollegen auch, dass die Schutzwälder dann möglichst bald wieder instand gesetzt werden. Und es kommt eben immer darauf an, wo können wir jetzt als menschliche Gesellschaft praktisch der Natur das selber überlassen? Wo würde es zu lang dauern? Also müssen wir eben eingreifen und so weiter.
Sie sind aber auch, glaube ich, sehr gerne im Hochgebirge unterwegs, nicht nur privat als begeisterte Bergsteigerin, sondern auch als Botanikerin. Wie stark ist der Klimawandel dort schon zu sehen? Beziehungsweise was untersuchen Sie dort genau und sehen Sie da auch Veränderungen schon?
Ja, also in der Tat ist der Klimawandel im Hochgebirge extrem zu sehen. Das ist so das Erste, wo es einem als Mensch, der gerne in die Natur und in die Berge geht, auch tatsächlich aufgefallen ist vor einigen Jahrzehnten. Vorher hat man vielleicht nicht so das wahrnehmen können, jetzt in den Städten. Aber wenn man ins Gebirge ging, dann hat man das schon vor einigen Jahrzehnten gesehen mit dem extremen Rückgang der Gletscher. Und es gibt ja auch das Gletschermonitoring. Und dort wird auch vermessen, wie sehr die Gletscher sich zurückgezogen haben. Nicht nur die Zungen, sondern auch im Volumen. Die sind runtergeschmolzen, sodass hunderte von Metern die Oberfläche jetzt tiefer ist als früher. Die Hütten müssen Leitern bauen, dass man überhaupt vom Gletscher noch zur Hütte kommt. Und damit ändert sich natürlich die ganze Dynamik, die Abflussdynamik. Wenn die Gletscher weg sind, dann brechen zum Teil die Bergflanken ein, weil die dann instabil sind. Und dann haben wir die Bergrutsche. Jetzt beispielsweise im Engadin, wo ich meine Diplomarbeit gemacht habe, ist vor wenigen Tagen ein riesen Erdrutsch passiert vom Pizzersen, der das Valrossig, also den oberen Teil, aufgefüllt hat. Und das sind eben sehr, sehr große, sehr starke Dynamiken, die uns in Zukunft auf jeden Fall beschäftigen werden. Und auch was die Pflanzenarten angeht, die ja in diesen Bereichen auch leben, beispielsweise seltene Arten, die nur in den Dolomiten vorkommen, wie Saxifraga facchini. Dort haben wir auch mit einem Doktoranden zusammen untersucht, wie werden die in Zukunft sich bewegen, wohin können die ausweichen, wo sind jetzt ihre Nischen, wo sind in Zukunft ihre Nischen, hat die dann eine Chance weiter zu existieren, ist es innerhalb von Schutzgebieten oder außerhalb.
Also, und die Vegetation ist dann auch so, wie auch die Gletscher, erzählt uns dann eigentlich etwas oder ist ein Anzeiger oder wie nennt man das in der Biologie?
Ja, ein Indikator würde man sagen.
Ein Indikator dafür,
ganz genau.
Was eigentlich passiert, an denen man das ablesen kann.
Richtig, genau. Da können wir eben zum einen diese Klimaauswirkungen sehen, wir könnten aber auch Landnutzungsauswirkungen sehen, wenn sich jetzt Stickstoff anreichert und so weiter. Also das Thema der Indikatoren, wie Sie sagen, diese Anzeiger sind ganz wichtig, sodass wir auch die Entwicklung erkennen können und wenn wir das besser verstehen, dann eben auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen können und dann auch besser eingreifen können im Sinn vom Management.
Und ich habe jetzt den Namen der Pflanze nicht verstanden vorher. Sie haben so Flatein gesagt. Was war das?
Das war Facchins Steinbrech, Saxifraga facchini. Die lebt beispielsweise auf der Tofana am Gipfel.
Das ist eine Blume, oder?
Genau, das ist eine Gefäßpflanze, ja.
Eine Blütenpflanze, ja. Blütenpflanze. Und wenn man da jetzt zum Beispiel schaut, wie war die vor, keine Ahnung was, zu Beginn des Untersuchungszeitraums, oder ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen als Vergleichswert?
Ja, da haben wir sogar sehr, sehr langfristig geschaut, wie hat sich die über die Eiszeiten entwickelt. Das kann man machen, indem man eben molekulare Untersuchungen macht zur genetischen Diversität und das dann modelliert. Und da hat sich interessanterweise ergeben, dass diese Blütenpflanze auf den Gipfeln die Eiszeiten überdauert hat. Wir sprechen da von sogenannten Nunatakern. Das sind Gipfel, die aus dem Eis der Gletschermassen der Eiszeiten herausragen. Also kleine eisfreie Bereiche, wo diese Pflanzenart überdauert hat und auch ihre Diversität erhalten hat. Wohingegen Arten, die weiter unten leben, die hatten dann Refugialräume, als die Eispanzer da waren, Refugialräume im Süden. Und zwei übrigens, eins östlich und eins westlich des Piave-Tals. Und von dort, von diesen Refugialräumen aus, haben sie dann die Alpen wieder besiedelt mit dem Rückgang der Eismassen.
Und wie reagieren sie jetzt auf die Wärme, auf die Hitze?
Da würden Pflanzen eben vor Ort kleinräumig wandern, migrieren. Und da sind auch wieder diese Nischen wichtig, auch die Temperaturnischen, dass im Gebirge ganz kleinräumig auf wenigen Metern schon wir Temperaturunterschiede von beispielsweise 10 Grad haben, wo wir sonst über 1000 Höhenmeter zurücklegen müssen, um diesen Gradient zu finden oder viele Kilometer in den Tieflagen. Das heißt, im Gebirge haben Pflanzen kleinräumig viele verschiedene Nischen und können dann sozusagen um die Ecke gehen, um weiter zu existieren. Natürlich hat das Ganze auch ein Limit, aber es hat eben eine große Kapazität auch für das Überleben der Arten.
Also bis jetzt hat diese Gefäßpflanze noch ihre Refugien gefunden.
Darum, ganz genau,
oder?
Ja.
Noch nicht den Tipping Point oder
richtig,
ist noch nicht
richtig, ja.
Ausgestorben. Okay. Das heißt, das sind jetzt so ganz spezifische Forschungsfragen, wo es darum geht, die Mechanismen der Natur immer besser zu verstehen, eben auch um sie zu bewahren bzw. bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Doch vor allem über Ihre Funktion im Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit haben Sie auch noch ganz andere Aufgaben, die ein bisschen mehr breiter sind und einfach auch in die Vermittlung gehen, wenn ich richtig verstehe, oder? Oder was, wie würden Sie das selber beschreiben?
Ja, genau. Also wie gesagt, es ist ja besonders wichtig, dieser interdisziplinäre Ansatz im Kompetenzzentrum. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wertvoll, dass ich dort mit Massimiliano Bonacci und Elisabeth Xottbauer und Art van Bezoijen zusammenarbeiten kann, eben um die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit zu vernetzen. Dann ist das Kompetenzzentrum gerade auch gedacht als Zentrum zwischen den Fakultäten, sodass wir eben mit verschiedenen Fakultäten zusammenarbeiten und auch diese vernetzen können für die Fragen der Nachhaltigkeit, die wir zusammen angehen wollen. Beispielsweise haben wir jetzt eben einen Forschungsantrag eingereicht, wo es um Flussökosysteme und extreme Ereignisse geht, extreme Niederschlagsereignisse, wie was für Auswirkungen wird es dort haben, was ist da vorherzusagen, ausgehend von dem, was in der Vergangenheit vorkam, wo werden die Peaks, die Abflussspitzen in Zukunft sein, wie gehen die natürlichen Systeme damit um, müssen wir da irgendwas managen oder wie wirkt sich das jetzige Management schon darauf aus. Das wäre jetzt so ein interdisziplinäres Beispiel.
Welche Disziplinen sind da zum Beispiel beteiligt dann?
Also da ist von der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften der Professor Roberto Tognetti beteiligt, von den Forstwissenschaften und von der Fakultät für Ingenieurswesen Professor Maurizio Righetti.
Ah ja, genau, der ja natürlich auch ganz viel schon mit Flüssen geforscht
richtig,
hat. Ja.
Richtig, aha, ja, genau.
Okay.
Und dann ist es uns auch ein großes Anliegen vom Kompetenzzentrum, diese Thematik der Nachhaltigkeit auch der Bevölkerung zu erklären und da auch in Diskussion und Austausch zu sein. Und beispielsweise haben wir im Zusammenhang auch mit dem Netzwerk der italienischen Universitäten für nachhaltige Entwicklung dann jedes Jahr eine Exkursion, die nennt sich Climbing for Climate, also übersetzt eigentlich Klettern fürs Klima, wo wir dann auf die Berge klettern oder wandern können und uns beispielsweise, worüber wir eben gesprochen hatten, die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge anschauen. Und letztes Jahr haben wir uns angeschaut, wie hängen Wälder und Klimawandel zusammen, wie viel Kohlenstoff speichern unsere Wälder. Da waren wir am Ritten auf der Messstation in Grünwald, wo auch die Kollegen von der Fakultät für Umwelt eben arbeiten, in Zusammenarbeit auch mit der Forstbehörde, die das Ganze damals gegründet hat und aufgesetzt hat. Und so ist es eben besonders wichtig, dass wir da in Austausch bleiben, dass besser verstanden wird, was die verschiedenen Aspekte sind von der Nachhaltigkeit und wie wir eben gerade die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit dann vernetzen können.
Okay, und gibt es schon den nächsten Termin von Climbing for Climate? Dann könnten wir da gleich Werbung dafür machen, oder?
Ja, perfekt, genau. Also im Herbst, das ist im September, Oktober diesen Jahres, werden wir das wieder anbieten. Wir müssen uns noch überlegen, wo genau wir hingehen. Und da werden wir dann noch entsprechende Informationen auch bekannt geben. Und wir würden uns freuen, wenn viele Leute mitkommen. Und genau, also von der Uni sind immer welche dabei, von den Ämtern der Provinz. Aber es ist uns eben auch wichtig, dass die Bevölkerung mitkommt. Und es ist so ausgelegt, dass es eigentlich auch jeder mit kann. Wir können verschiedene Varianten machen, nur eine Stunde wandern oder fünf. Und so, dass für jeden was dabei ist und wir eben die interessanten Themen dann mit Experten auch besprechen.
Also dann haben wir eine konkrete Einladung, allerdings noch nicht mit konkreten Termin, aber den werden Sie über die Webseite der Freien Universität Bozen rechtzeitig erfahren oder über soziale Medien. Also wer Camilla Wellstein persönlich treffen will, hat im kommenden Herbst eine Möglichkeit. Mit dieser Einladung beenden wir die heutige Folge von UniBZ Insight. Die nächste Ausgabe gibt es in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Dabeisein, sagt Susanne Pietro. Das war UniBZ Insight. Eine Produktion der Freien Universität Bozen.